Wenn einige Bücher einen unbekannten Preis haben, das heißt, wenn der Preis unbekannt ist, Angelika hat es nicht alles mitbekommen, meine Frau hat noch in letzter Minute versucht, ihr einiges mitzuteilen, dann kann man vielleicht warten bis morgen Abend, wenn meine Frau da ist und die richtigen Informationen geben kann. Es sind schwierige Zeiten, denen wir entgegengehen. Ich denke, wir sind uns dessen bewusst. Allerdings stelle ich fest auf dieser Reise, dass das offenbar nicht allen Gläubigen bekannt ist und sie eigentlich etwas schläfrig in die Zukunft hineingehen. Das ist zu bedauern. Mich hat das etwas bedrückt und als diese Reise geplant wurde, sie wurde etwas spät geplant, als ich daran dachte, was soll ich auf dieser Reise besprechen, am liebsten bespreche ich ein oder zwei Bücher fortlaufend, dann bot sich der Epheserbrief an, weil der Epheserbrief sehr geeignet ist, uns dort zu helfen, wo wir Schwierigkeiten entgegengehen. Warum das? Er scheint ein sehr einfacher Brief zu sein, ein geistlich geladener Brief, weniger mit irdischen Schwierigkeiten sich zu befassen, wie manchmal andere Bücher das tun. Es scheint einfach ein Buch des Bibelstudiums zu sein, zur Erbauung in der Gemeinde. Aber der Epheserbrief hat eine ganz besondere Struktur und eine ganz besondere Bedeutung in der Heiligen Schrift. Er ist der zweite Teil der Glaubenslehre, so könnte man das sagen, des Apostels Paulus. Er hat einige Bücher geschrieben, in denen er seine Glaubenslehre, die Struktur seines Evangeliums, seine Auffassungen, wie Jesus sie ihm mitgeteilt hat, er hat einige Bücher geschrieben, in denen er diese sehr systematisch ausgeführt hat. Das erste Buch ist natürlich der Römerbrief, das allgemein bekannt ist dafür, dass es eine Theologie des Apostels Paulus ist. In Sonderheit bespricht Paulus dort die Lehre vom Heil. Und die Lehre vom Heil ist die zentrale Botschaft der Heiligen Schrift. Die Heilige Schrift spricht von sehr vielem. Von Gott als einem Dreieinigen, von dem Volk Israel, Geschichte und so weiter. Aber die Mitte ist die Botschaft des Heils. Im Alten Testament werden wir vorbereitet auf diese Botschaft. Im Neuen Testament wird erzählt, wie dieses Heil zu Wege gebracht wurde und dann, wie es sich auswirkt in dem Volk des Heils. Der Epheserbrief setzt dieses Thema fort und bespricht ganz besonders das Heil im Leben der Gemeinde oder das Heilsvolk. Wie wirkt sich das aus unter uns, die wir Kinder Gottes sind? Und wenn wir unheilsamen Tagen entgegengehen, dann wollen wir wissen, wie wir das mit unserem Gott tun können. Denn wir wissen, dass er die Geschichte in seiner Hand hat. Im Epheserbrief finden wir 6 Kapitel. Diese 6 Kapitel können genau in die Mitte aufgeteilt werden. 3 Kapitel, 3 Kapitel. In der ersten Hälfte nimmt uns der Apostel in den Himmel und zeigt uns dort unsere Segnungen, das, was Gott für uns hat, wie er es für uns zu Wege gebracht hat und so weiter. Die neue Gemeinschaft wird dort geschildert. Und im zweiten Teil zeigt der Apostel uns unsere Aufgaben hier auf der Erde. Zuerst die Segnungen, die Vorteile der Christen im Himmlischen und dann unsere irdischen Aufgaben, die Lebensführung der Christen hier auf dieser Erde. Das heißt, die Reihenfolge ist wichtig. Immer wieder müssen wir diesen Weg einschlagen. Zuerst weilen wir bei dem Herrn im Himmlischen. Und dann sind wir imstande, von der Warte aus, von der himmlischen Warte aus, den irdischen Weg weiterzuziehen. Wer nicht im Himmel weilt, wird hier auf der Erde untauglich sein. Jeden Tag sollten wir zuerst im Himmel gewesen sein, bevor wir unsere Aufgaben auf der Erde wahrnehmen. Das ist die Reihenfolge, und deshalb dachte ich, diesen Brief zu besprechen, damit wir Mut fassen, ermutigt werden, auf diese Weise in die Zukunft zu gehen. Denn wenn wir mit dem Hirten gehen, der erhöht ist, er ist nicht weit weg, denn der Himmel ist ja hier auf dieser Erde. Wir sehen ihn nur noch nicht. Und wir erleben ihn nicht, emotional oder körperlich. Aber er ist da. Und wir dürfen jeden Tag mit unserem Herrn beginnen. Und wir dürfen dann zuversichtlich in die Zukunft hineingehen. Auf dieser Reise habe ich also begonnen in Manitoba in Kanada. Dort war die erste Bibelwoche. Am 15. August sind wir dorthin gereist. Und dort begann ich mit der Besprechung des Epheserbriefes. Ich setzte das fort in Hamm in Deutschland, Hamm in Westfalen. Und dann ging es weiter östlich von Gemeinde zu Gemeinde, bis wir nach Gifhorn kamen, in der Nähe von Hannover. Von dort aus sind wir dann stufenweise südlich gereist, durch einige Gemeinden. In der vorigen Woche waren wir in Großbottwa, von dort ging es dann in den Schwarzwald. Und wir sind in Nagold gewesen, heute Abend hier in Fluron, Donnerstag in Speichingen. Und von dort geht es dann in die Schweiz, wo wir noch einige Dienste haben. Die Schweiz wird auf dieser Reise etwas zu kurz kommen. Wir wären gern länger da geblieben. Wir haben ja fast 30 Jahre dort verbracht. Aber das wird dieses Mal wohl nicht möglich sein. Ich hatte eigentlich sehr viel vor. Ich wollte auf dem Rückweg dann noch durch das Badische ziehen und die Pfalz. Aber das musste dann gestrichen werden. Schlagen wir jetzt den Epheserbrief auf. Übrigens, die verschiedenen Vorträge sind aufgenommen worden. Ich denke, es sind alle aufgenommen worden. Und die können dann von Thomas Jettel bestellt werden, wenn sie fertig sind. Ich bin gekommen zum 4. Kapitel des Epheserbriefes. Wahrscheinlich werde ich nicht durchkommen. Aber ich habe gelernt, meine Aufgabe ist nicht, einen ganz bestimmten Text fertig zu besprechen, sondern Brot darzureichen. Und ich hoffe, es ist bestrichen, sodass es schmeckt. Epheser Kapitel 4, ich bin zu Vers 11 gekommen. Ich habe gestern Abend den ersten Teil von Vers 11 besprochen. Aber ich lese die Verse 11 und 12 zunächst. Und er selbst, der erhöhte Christus, gab, nachdem er Gnade gegeben hat, einem jeden nach Vers 7, hat er jetzt Personen gegeben. Er selbst gab, die einen zu Aposteln, andere zu Propheten, andere zu Evangelisten, andere zu Hirten und Lehrern, zum Zweck der Zurüstung der Heiligen zum Werk des Dienstes, zum Bauen des Leibes des Christus. Hier werden die vier Verkündigungsdienste genannt, die unser Herr nach seiner Himmelfahrt eingesetzt hat. Und es wird gesagt, wozu sie eingesetzt worden sind. Wir merken uns, dass sie Dienste sind. Paulus spricht hier in diesem ganzen Text vom Dienst der Gemeinde, in diesem Fall bis zu Vers 16 im Rahmen der Gemeinde. Ab Vers 17 wird er weitersprechen von dem Leben des Christen überhaupt in der Welt, wo wir Christen und auch Nichtchristen abwechselnd begegnen. Aber hier spricht er vom Dienst gewisser Personen. In 2. Korinther Kapitel 1 liegt es dem Apostel daran, den Korinthern zu zeigen, warum er als erniedrigter Apostel, als leidender Apostel dem Herrn dient. Sie können das nicht ganz verstehen. Sie meinen, er müsste stärker imponieren in seinem ganzen Wesen. Er zeigt den Korinthern, dass er ein Nachfolger ist des erniedrigten Jesus Christus. Und wer ihm nachfolgt, der muss bereit sein, den unteren Weg zu gehen. Und Paulus ist bereit, stets den kürzeren zu ziehen, Jesu wegen. Und er macht deutlich, am Ende des Kapitels, das dürfte etwa 24 sein, Vers 24, wir sind nicht Herren. Und somit will er sagen, auch die Korinther sind nicht Herren. Schönen Dank. Wir sind nicht Herren eures Glaubens. Leider erlebt die Gemeinde Jesu immer wieder Persönlichkeiten, die sich als Herren geben. Und Paulus weiß, sehr ernste Worte zu sagen über solche Persönlichkeiten. Er hat viel Geduld mit leidenden Christen, aber er hat wenig Geduld für Menschen, die sich selbst hervortun und nicht den Blick auf Jesus lenken. Paulus ist voll von Jesus und er betet im Epheserbrief Kapitel 3, dass alle Christen voll sein möchten von Jesus Christus, dass Christus wohnen möge in euren Herzen. Das Wort für wohnen dort heißt, sich breit machen, ganz bewohnen. Das innere Herz soll ganz bewohnt werden. In Vers 19 sagt er, schließt er seine Bitte mit dem Anliegen, dass wir erfüllt werden in die Fülle Gottes. Nicht in der Fülle Gottes, das wäre nicht, oder mit der Fülle Gottes, das wäre ja gar nicht möglich. Die Fülle Gottes ist viel zu groß, aber wir, jeder von uns, ein kleines Gefäßchen, darf in diese große Fülle geworfen, hineingezogen werden, um dann jeweils, jeder von uns, erfüllt zu werden mit Gott, der durch Jesus Christus und den Heiligen Geist uns füllt. Paulus hat keine Geduld mit Menschen, die selbst regieren möchten. Auch Petrus weist darauf hin, dass Hirten nicht Herren sind, sondern sie sind Diener, Nachfolger unseres Herrn Jesus, der bereit war, sein Leben herzugeben. Wer Christus nachfolgen will, der muss bereit sein, sein Leben zu lassen. Sonst gibt es keine Frucht, sagt Jesus. Und dazu sind wir in dieser Welt gepflanzt, hineingepflanzt, um dort Frucht zu tragen für Jesus. Hier wären also Dienste aufgezeigt, 4 Personen, die Diener am Wort sind. Das sind Verkündigungsdienste. Und durch die Verkündigung des Wortes soll die Gemeinde Jesu angeleitet werden. Nicht durch Spielereien, nicht dadurch, dass wir amüsiert werden, sondern durch das Wort Gottes. Das hat Gott so gewählt, das hat er so geplant, dass wir über das Ohr das Denken erreichen und über das Denken wir uns selbst beherrschen und gehorsam werden und dem Herrn dienen. Es ist mir aufgefallen in Epheser Kapitel 3, Vers 16, dass Paulus dort betet, der Heilige Geist möge uns durchdringen, mehr und mehr in uns hineinwirken mit Kraft, damit wir Macht bekommen. Macht über uns selbst, denn wir sind es, die uns selbst zu beherrschen haben. Galater 5, Vers 22, 23. Die letzte Frucht des Geistes, die dort aufgelistet ist, ist Selbstbeherrschung. Wir herrschen in uns selbst, über uns selbst. Wir sind die Handelnden. Er ist unser Herr, ist unser Gegenüber, der aber mit seinem Geist in uns wirkt und uns die Macht darreicht. Das ist eine ganz andere Auffassung, als viele Christen haben. Die meinen, das wäre so automatisch. Und für jede Entscheidung müsste jetzt irgendwie ein Impuls von innen kommen. Und sie empfinden sich eher als passiv, als verantwortliche, aktive Knechte Jesu Christi. Also dies sind Verkündigungsdienste. Durch das Wort Gottes wird Gemeinde angeleitet. Wir haben hier vier Apostel, Propheten, Evangelisten und Hirten. Die Hirten werden auch Lehrer genannt. Alle Hirten sind Lehrer, aber nicht alle Lehrer in der Heiligen Schrift sind zugleich auch dadurch Hirten. Das deckt sich nicht ganz. Aber hier in diesem Text, im Griechischen, in der griechischen Formulierung, im Satzbau, werden Hirten und Lehrer zusammengezogen in einen Dienst. Das heißt, wir haben hier vier Dienste, nicht fünf. Die Hirten sind die Lehrer, sie führen auf die Weide des Wortes Gottes. Die ersten beiden Dienste, die Apostel und Propheten, die ich gestern Abend besprach, da handelt es sich um je zwei Arten von Diensten. Das heißt, es gibt zwei Arten von Aposteln und es gibt zwei Arten von Propheten. Warum? Das wird durch Kapitel 2 und 3 klar, wo der Apostel, zum Teil soll ich sagen, wo der Apostel vom Fundamentlegen spricht. Das Fundament der Heiligen Schrift ist gelegt worden, auf dem dann jeder baut, der im Reich Gottes wirkt. Das Fundament hat zum Eckstein Jesus Christus. Und die, die es gelegt haben, heißen dort Apostel und Propheten. Das sind Männer, die ihre Botschaft unmittelbar von Jesus Christus bekommen haben, nicht über andere Menschen. Das heißt nicht, dass sie nie andere Menschen gehört hätten, aber die Botschaft, die Gott ihnen anvertraut hat, die haben sie von Jesus Christus unmittelbar bekommen. Zuerst waren es die Zwölf, Judas wurde durch Matthias ersetzt, durch die Führung Gottes. Manchmal will man Paulus dort hineinsetzen, aber Paulus hat ja nicht die Voraussetzungen erfüllt, um Judas zu ersetzen. Es war nicht verkehrt, von Petrus dort zu handeln, und wir müssen das so annehmen, wie es geschrieben steht von Lukas durch den Heiligen Geist. Matthias wird zum Zwölften. Die Zwölf, Matthäus war von Anfang an dabei, bei der Taufe des Johannes. Die Zwölf haben ihre Botschaft unmittelbar von Jesus Christus bekommen. Hinzu dürfen wir zählen Jakobus, den Halbbruder des Herrn, der in der Schrift offensichtlich oder offenbar Apostel genannt wird. Und er hat ja auch seine Botschaft von Jesus Christus bekommen. Ihm begegnet der Herr am Auferstehungstag. Dann kommt natürlich Paulus hinzu, von dem wir wissen, dass er seine Botschaft vom Herrn bekam. Anschließend an seine Bekehrung verweilte er einige Jahre in der Stille und dort wahrscheinlich hat er seine Botschaft vom Herrn bekommen in Arabien. Die Apostel und Propheten sind zum Teil also Fundamentlegende. Propheten sind auch Männer, die ihre Botschaft vom Herrn bekommen. Und die fundamentlegenden Propheten, zusätzlich zu den Aposteln, sind die Schriftsteller oder die Schreiber von Heiliger Schrift, die wir im Neuen Testament haben und nicht Apostel waren. Das wären Markus und Lukas. Lukas hat nicht nur Evangelium, sondern auch die Apostelgeschichte geschrieben. Später haben wir Judas, ebenfalls einen Halbbruder vom Herrn. Der Hebräerschreiber ist nicht Apostel, aber er ist Prophet, weil er Wort Gottes bekommt, um es uns zu geben. Im Alten Testament sind auch alle Bücher von Propheten geschrieben worden. In der hebräischen Bibel werden auch die geschichtlichen Bücher prophetische Bücher genannt. Wir nennen prophetische Bücher die ab Jesaja. Da haben wir, sagen wir, die Großen und die Kleinen. Aber in der hebräischen Bibel sind auch die geschichtlichen Schreiber, Propheten. Warum? Weil sie ihre Botschaft von Gott bekommen haben und Gott diese Botschaft festgehalten hat in unserer Bibel. Es gab aber auch zu dieser Zeit, als das Fundament gelegt wurde, andere Apostel und Propheten. Wir gebrauchen das Wort Apostel nicht mehr in diesem zweiten Sinne. Wir sprechen da von Missionaren. Aber es ist dasselbe Wort. So wie das Wort Christus aus drei Sprachen dasselbe bedeutet. In Hebräisch Meschiach, Messias, das deutsche Wort, das verdeutschte Wort, hebräische Wort, bedeutet Gesalbter. Das deutsche Wort wäre Gesalbter. Das griechische Wort dafür ist Christos, bedeutet auch der Gesalbte. In den verschiedenen Sprachen kann man dasselbe Wort also haben und dann übersetzen. Und Apostel ist ein Wort verdeutscht, ein griechisches Wort verdeutscht, das eigentlich Sendbote oder Gesandter bedeutet. Und wir gebrauchen heute nicht Apostel, wenn wir von Missionaren sprechen, sondern wir sagen Missionare, das kommt vom Lateinischen her. Es hat sich bei uns so eingebürgert. Ob wir nun Apostel sagen oder Missionar, es ist dasselbe. Nun müssen wir unterscheiden zwischen zwei Qualitäten von Aposteln bzw. Missionaren. Die ersten, das waren die Fundamentlegenden, die uns Wort Gottes gegeben haben. Und die zweite Qualität, das waren Apostel, wie zum Beispiel Silas, Barnabas, Timotheus, Titus und andere, die dieselbe Arbeit taten wie die anderen Apostel, aber nicht mit derselben Autorität. Sie lebten von der Autorität der anderen, die das Wort Gottes in autoritativer Weise bekommen hatten und weitergaben. Auch Propheten gab es verschiedene Autorität. Die Fundamentlegenden wären solche, die ich eben genannt habe, Markus, Lukas und andere. Dann gab es aber nach dem Korintherbrief andere in den Gemeinden oder die Töchter von Philippus, den Agabus zum Beispiel. Das waren Boten, die auch prophetisch sprachen, aber ihre Botschaft ist nicht festgehalten worden im Wort Gottes. Sie sprachen für Gott, ein Prophet ist ein Sprecher für Gott, so wie Aaron ein Sprecher für Mose war und Mose für Gott. Sie waren Sprecher für Gott, sie haben eine Last gleichsam, wie ein Prophet sie bekommt von Gott, bekommen und geben diese Last weiter, aber die Propheten zweiter Qualität konnten nicht sagen, wie die ersten, so spricht der Herr, weil der Herr ihnen persönlich, unmittelbar die Botschaft gegeben hatte. Wenn Jesaja oder ein Jeremia sagt, so spricht der Herr, dann hat der Herr zu ihnen persönlich gesprochen. Und das ist ein neues Wort Gottes, das dann auch schriftlich festgehalten werden konnte. Aber in Korinth konnte man das nicht sagen. Dort macht Paulus klar gegen Ende des Kapitels, nachdem er als autoritativer Prophet den prophetisch Sprechenden in Korinth Anweisungen gegeben, wie sie vorgehen sollen, sagt er, ich spreche im Namen des Herrn. Ja? Was ich sage, ist Gebot des Herrn. Das hat Gott ihm persönlich aufgetragen. Er ist also höher zu stufen, das macht er ihnen deutlich, als die prophetisch Sprechenden in Korinth. Und übrigens wird es auch sehr klar in der Vorgehensweise in den Gottesdiensten. Wenn jemand prophetisch sprechen wollte, durfte er sich natürlich melden. Und dann hat er gesprochen, das, was der Herr ihm aufgetragen hatte, das hat er weitergegeben. Aber dann sagt Paulus, wenn ein anderer eine Botschaft vom Geist bekommt, dann soll der Erste schweigen. Warum? Jetzt nehmen wir einmal an, der Erste spricht unmittelbar durch den Geist. Und der Zweite spricht unmittelbar oder will sprechen. Der Geist sagt jetzt, Während der Geist hier einen Menschen antreibt zu sprechen, treibt derselbe Geist einen anderen an, ihn zu unterbrechen oder gleichzeitig zu sprechen. Paulus sagt ausdrücklich, einer auf einmal. Ja? Wir merken also aus der Beschreibung dieses Vorgehens, aus dieser Anweisung, dass Paulus nicht erwartet, dass das, was man durch den Antrieb des Geistes spricht, unmittelbar Wort für Wort vom Geist kommt. Offenbar hat der Herr eine Sache, ein Thema oder ein Wort aus der Heiligen Schrift jemandem aufs Herz gelegt oder ein Zeugnis und das gibt er weiter, genau wie wir das machen. Ja? Und dann aber meint der Heilige Geist, er hat lange genug über das gesprochen, was er ihm aufgetragen hatte, und dann lässt er einen anderen sprechen. Und dann sagt Paulus, wenn der sich meldet, soll der Erste schweigen. Vielleicht wäre es manchmal schön, wenn wir das auch in unseren Kreisen erleben könnten. Aber so hat er es angewiesen. Wir lernen also, dass die aus diesen verschiedenen Worten, die der Apostel Paulus dort weitergibt, Anweisungen und Aussagen, dass es ein prophetisches Sprechen zweiter Qualität gab. So wie wir also erst Apostel haben und spätere Missionare, die in die Welt hinausgegangen sind bis heute, so haben wir Propheten, die uns Wort Gottes gegeben haben und andere, die wir heute vielleicht nicht mehr Propheten nennen, aber das Element kommt vor. Aber sie sind zweiter Qualität. Sie können nicht sagen, so spricht der Herr, weil der Herr es ihnen gegeben hatte. Interessanterweise erleben wir als Verkündiger des Herrn und Christen überhaupt das immer wieder, dass ihnen etwas gleichsam aufgedrückt wird. Man merkt, ich sollte über diese Sache sprechen. Aber der Geist gibt uns das nicht Wort für Wort. Er sagt uns, über was im Allgemeinen wir da sprechen sollten. Vielleicht auch ziemlich genau, aber wir müssen die Worte finden. Wir müssen studieren, wir müssen forschen, wir müssen sagen, wie kann ich es jetzt so bringen, dass es nicht zu hart ist, auch nicht zu weich ist. Ja? Den richtigen Ton finden. Das müssen wir uns erbeten. Aber die Last ist da. Manchmal hat man sich vorbereitet und man kommt auf, tritt auf zum Sprechen und ist es weg. Ja? Und es soll etwas anderes gesagt werden. Das kann geschehen. Oder man spricht. Man hat sich vorbereitet, man spricht. Mit einmal kommen einem Gedanken, die man nie vorher gehabt hat. Und das sind nicht nur Gedanken, die per Assoziation, also psychologisch, sich verbinden lassen mit dem, was man gerade sagt, sondern es sind wirklich Gedanken, die man nicht von selbst hatte gedacht hätte. Der Heilige Geist kann uns so führen. Oder wir sind im Gespräch mit einem Ungläubigen und wir wollen wirklich dem Herrn, für den Herrn ein Zeugnis sein. Dann kann der Herr uns führen, nicht damit, dass er uns Wort für Wort die Worte gibt, aber er lenkt unsere Gedanken, sodass wir die Worte finden dürfen und Gnade haben, das Zeugnis weiterzugeben. Manchmal ist es nicht so. Das sind dann vielleicht besondere Führungen, aber wir erleben das, dass der Herr so führen kann. Also, die Propheten und Apostel, das waren Männer, die für Gott gesprochen haben, ihre Botschaft vom Herrn bekamen und später sind es andere gewesen, die auf Geheiß des Heiligen Geistes hinausgegangen sind, den Herrn kundzumachen. Bei diesen Aposteln und Propheten handelt es sich also jeweils um zwei Arten der Wortverkündigung. Die Evangelisten und Hirten, das sind Dienste und das sind Männer, die die Nacharbeit für die Apostel tun. Es muss verdeutlicht werden. Die Apostel sind Missionare, die hinausgehen und den Herrn Jesus, den Namen des Herrn Jesus kundtun. Paulus sagt, ich wollte nicht auf dem Fundament eines anderen bauen. Ich wollte dort verkünden, wo Christus nie genannt war. Es gibt Missionare und weil sie Missionare sind, gehen sie in gleichsam in Niemandsland hinein, wo Jesus nicht bekannt ist, und dort verkünden sie. Aber der Missionar tut das typisch in größeren Schritten. Ich gebe zu, dass manche Missionare heute nicht nach diesem Grundsatz arbeiten, das ist klar. Ich meine jetzt von der Schrift her, so wie Paulus und Petrus gearbeitet haben. Sie haben die größeren Schritte getan und sind schnell vorangegangen. In verhältnismäßig kurzen Jahren ist das Evangelium kurz geworden in ganz Kleinasien und dann darüber hinaus in Europa. Bis nach Spanien ist Paulus gekommen, das kann man aus der Schrift zeigen. Also in kurzer Zeit ist das Evangelium hinausgegangen, aber das heißt nicht, dass nun jede Region zwischen Jerusalem und Spanien erreicht worden war, sondern es waren Stützpunkte gleichsam gesetzt worden. Wir haben übrigens drei Gemeinden in Großstädten, die gleichsam als Missionszentren wirken. Die erste Gemeinde ist natürlich Jerusalem. Von dort wird das Evangelium hinausgestrahlt. Die zweite Gemeinde, aus der das Evangelium besonders hinausgestrahlt wird, ist Antiochien in Syrien. Später Ephesus, dort ist Paulus für eine längere Zeit. Und von dort geht das Evangelium hinaus in die verschiedenen Himmelsrichtungen. Und später Rom. Von dort aus ist das Evangelium ebenfalls hinausgegangen. Interessanterweise ist die allgemeine Bewegung des Evangeliums, das Zentrum der Bewegung, ist von Ost nach West gelaufen, bis es den Kreis der Erde umzogen hat. Aber von dieser Linie strahlte es immer wieder nach Norden und Süden, das ist klar. Das ist nicht ein Gedanke von mir, den habe ich von einem Bruder aus Indonesien, der dieses einmal beobachtet hat aus der Geschichte der Gemeinde Jesu. Es sind also verschiedene Stützpunkte gesetzt worden in der Verbreitung des Evangeliums. Die Evangelisten, die kommen nach, die ziehen nach den Missionaren und evangelisieren dann in diesen Gebieten, die der Apostel vielleicht nicht im Einzelnen erreicht hat. Und sie bleiben da im Raum, bis Jesus kommt. Wir brauchen sie. Auch wenn das Evangelium durch die ganze Welt läuft, durch Missionare. Evangelisten braucht es immer wieder, um dazwischen zu evangelisieren. Und immer wieder gibt es neue Menschen, die geboren werden, die müssen auch erreicht werden. Missionarisch, also evangelisationsmäßig, ziehen die Evangelisten den Aposteln nach und tun gleichsam dadurch Nacharbeit. Sie ziehen ihnen nach. Was die Betreuung der Gläubigen betrifft, da tun die Hirten die Nacharbeit. Sie sind eher am Ort und betreuen die Gläubigen an den verschiedenen Orten, die gewonnen sind für Jesus Christus. Die Evangelisten sind Verkündiger, die nicht nur in der Öffentlichkeit arbeiten. Und sie arbeiten auch nicht nur außerhalb der Gemeinde, sondern auch in der Gemeinde. In der Gemeinde haben wir natürlich evangelisierte Menschen, die sind Christen. Aber sie müssen angeleitet werden. Jeder Christ soll ein Evangelist sein. Und so haben die Evangelisten oft einen Auftrag in der Gemeinde, um andere anzuleiten oder auch mitzunehmen, meinetwegen, in Evangelisationstätigkeiten, damit also jeder Christ engagiert wird. Dann haben wir Menschen, die mehr in dem Bereich von Unbekehrten dienen, das ist klar. In einer anderen Hinsicht haben wir wieder zwei Arten von Evangelisten. Wir haben Evangelisten, die verkünden das Evangelium mehr der Öffentlichkeit. Sie halten Versammlungen auf den Straßen oder in Häusern, in Gebäuden. Sie haben viele vor sich und verkünden in den Massen, in der Menge das Evangelium. Aber es gibt auch andere Evangelisten, denen es geschenkt ist, von Person zu evangelisieren. Ich habe einmal auf einer Konferenz einen solchen gesegneten Boten Gottes gehört, hat eine Geschichte nach der anderen erzählt, wie der Herr ihn geführt hat, Menschen zu Jesus zu führen. Es hat früher viele solche gegeben. Man hat sie Knopfloch-Missionare genannt. die so gleich so den Nächsten beim Knopfloch fasten. Bist du bereit, Jesus zu begegnen? Und so ungefähr. Knopfloch-Mission. Und das waren Missionare oder Evangelisten von Person zu Person. Und solche brauchen wir. Und es gibt Personen, Christen, die ganz besonders begabt sind, so für den Herrn Jesus zu dienen, so für ihn zu arbeiten. Die Hirten, über die muss man vielleicht etwas mehr sagen. Evangelisten sind uns bekannt. Hirten, obwohl wir den Begriff kennen, ist uns da vieles von der Schrift her, was die Schrift darüber zu sagen hat, irgendwie abhanden gekommen durch die Geschichte der Gemeinde oder der Kirchen. Manchmal spricht man von Kirchengeschichte. Christen sollten viel lieber die Geschichte der Gemeinde studieren als die Geschichte der Kirche. Die Kirchengeschichte ist eine politische Geschichte. Die interessiert uns weniger, obwohl sie wichtig ist, um die Geschichte zu kennen. Aber die Geschichte der Gemeinde ist eine andere Geschichte als die Geschichte der Kirche. Ich hoffe, das ist uns deutlich. Nun, in der Geschichte auch der Gemeinde ist vieles schiefgelaufen. Und ich möchte jetzt einiges sagen von der Schrift her, was ein Hirte ist und wie er dient. Wie kommen Hirten zustande? Hirten entstehen durch das Wirken des Heiligen Geistes. Der Apostel Paulus sagt in seiner Abschiedsrede an die Leitenden von Ephesus, und es waren wahrscheinlich auch andere Christen dabei, der Heilige Geist hätte sie zu Hirten, zu Aufsehern gemacht. Wie tut der Heilige Geist das? Es ist der Heilige Geist, der den Ruf zu Jesus hinaus tragen lässt und Menschen finden den Herrn Jesus. Sie werden bekehrt durch den Heiligen Geist, durch ihn wiedergeboren. Dann bestimmt der Heilige Geist, was sie sein sollen am Leib Jesu. Und wenn sie Hirten sein sollen, dann begabt er sie entsprechend für diesen Hirtendienst. Ein Hirte hat andere Begabungen als ein Evangelist, wenigstens zum Teil. Gnadengaben hat es ja sehr viele und jeder hat seinen Platz am Leib Jesu durch Kraft dieser Gnadengaben. Und es ist der Heilige Geist, der diese Gnadengaben verteilt und er verteilt dann jemanden, der Hirte sein soll, diese Gaben, die er braucht. Das sind natürlich Verkündigungsgaben, aber auch andere Gaben. Aber dann gilt es, dann braucht der Hirte noch eine andere Art von Voraussetzung. Nicht nur Begabung, sondern er braucht Charakter, geistliche Reife. Es wird von einem Hirten erwartet, wie jung er auch im Glauben sein mag, dass er reifer ist als die Christen, denen er dient. Wenigstens in etwa. Es kann sein, dass es Christen unter den Hörern gibt, die reifer sind als er, aber er soll ein Beispiel sein für die anderen. Die Schrift hat eine ganze Menge von Voraussetzungen auf diesem Gebiet. Ich will sie jetzt nicht nennen, das ist nicht mein Einzelthema. Ich will aber diesen Text etwas klarer machen durch diese Aussage. Zwei Arten von Voraussetzungen, nebst dem, dass er ein männlicher sein soll, muss er begabt sein für seine Aufgabe und er muss geistlich vorbereitet sein für diese Aufgabe. Er muss sich selbst beherrschen können. Wenn er eine Familie hat, muss er bereit sein, muss er fähig sein, diese Familie anzuführen, denn die Gemeinde ist auch eine Familie und wenn er seinen Platz hier nicht ausfüllen kann, dann wird er, sagt Paulus, wahrscheinlich auch nicht in der anderen Familie seine Aufgabe wahrnehmen können. Er hat also ein Übungsfeld im natürlichen Bereich. Das sind die allgemeinen Voraussetzungen für einen Hirten. Ein Hirte ist aber nicht nur für Gläubige da. Die Schrift macht uns klar, der Herr Jesus macht uns klar, dass der Hirte auch Verlorenen nachgeht, Verirrten. Manchmal verirren sich Christen. Alle Nichtchristen sind natürlich in der Irre und müssen gesucht werden. Und obwohl ein Evangelist zur Hauptsache diese Aufgabe hat, ist es auch oft die Aufgabe von Hirten, solche zu suchen und zum Herrn zu führen, wenn sie das können. Also ein Hirte sollte bereit sein, auch Verlorenen nachzugehen, an evangelistisch tätig zu sein. Ein Hirte ist also ein Suchender, er ist ein Lehrer. Übrigens, er ist auch selbst ein Schaf. Er gehört zur Herde. Das heißt, er ist ein Bruder von Brüdern, nicht ein Herr ihres Glaubens, sondern ein Vorangehender, ein Vorsteher, im Griechischen ein Vorgänger, jemand, der vorangeht vor den anderen her und ihnen zeigt, welchen Weg man einschlagen soll in der Nachfolge Jesu. Der Hirte ist ein Begabter und ein Gegebener. Der Herr hat ihm gegeben und der Herr hat ihn gegeben zu anderen. Er ist der Gemeinde gegeben. Nicht selbst hat er sich bestimmt, sondern der Herr hat ihn bestimmt. Die ersten Hirten, oder die Hirten zur neutestamentlichen Zeit, wurden nicht gewählt von der Gemeinde. Sie wurden von Gott gewählt und von der Gemeinde anerkannt. Die Gemeinden, die Christen, von denen erwartete man, dass sie geistlich genug gesinnt waren, sodass sie Begabungen erkennen konnte und auch Charakter erkennen konnte, sodass sie erkennen könnte, wo der Heilige Geist in dieser Beziehung arbeitete. Übrigens erwartet die Heilige Schrift, erwartet unser Herr, das Haupt, dass jeder Christ sich äußern darf in der Versammlung der Gemeinde. Und wenn das geschieht, und wenn jemand den Mund auftut, dann erfährt man bald, welche Begabung er hat. Und dann ist die Gemeinde eher imstande festzustellen, ob hier ein heranwachsender Hirte vielleicht ist oder nicht. Das sind die Hirten am Ort. Wir kommen jetzt zu Vers 12. Und zwar zu der Frage, wozu hat Gott diese vier Verkündigungsdienste gegeben? Da heißt es in Vers 12, zum Zweck der Zurüstung der Heiligen, zum Werk des Dienstes, zum Bauen des Leibes Christus, des Christus. Zweimal zu oder zum, oder dreimal, Entschuldigung. Zur Zurüstung, zum Werk des Dienstes. Zurüstung der Heiligen. In der Heiligen Schrift waren alle Christen Heilige, weil sie dem Herrn gehörten, ihm zugeordnet waren und ihr Leben ihm übergeben hatten. Heilige ist also ein anderes Wort für Christ. Es gibt natürlich Christen, die andere Auffassung sind. Sie sprechen von Christen und dann noch von Christen, die Heilige sind, weil sie geheiligt wurden in einer zweiten Erfahrung. Eine solche Erfahrung wird von der Schrift nicht in Aussicht gestellt, sondern sogar die Korinther, mit denen Paulus ja einige Schwierigkeiten hatte, werden alle als Heilige betrachtet. Sie gehören dem Herrn und der Herr oder Paulus erinnert sie daran. Diese Heilige, diese Christen sollen ein heiliges Leben führen und brauchen aber die Zurüstung. Wozu? Zum Werk, das ein Dienst ist, zum Werk des Dienstes. Das Werk Christi ist ein dienendes Werk. Und man dient nach dem Apostel Petrus in 1. Petrus 4 in Wort oder in Wandel oder beides. Er teilt die Gnadengaben auf in zwei große Gebiete. Gnadengaben, mit denen man eher spricht und Gnadengaben, mit denen man eher handelt und etwas tut, diakonische Dienste vielleicht. Also alle Christen brauchen eine Zurüstung für dieses Werk. Das Werk des Bauens des Reiches Gottes und des Leibes Jesu wird von allen Christen getan. Aber diese Diener am Wort, seien sie Apostel, seien sie Propheten, seien sie Evangelisten, seien sie Hirten, sie sollen zusätzlich zu ihrem eigentlichen Dienst oder eigenen Dienst, speziellen Dienst, sollen sie andere Christen anleiten, Ähnliches zu tun. Interessant ist, dass Ich denke, bei den meisten Gnadengaben, wir es mit etwas zu tun haben, das jeder Christ eigentlich hat. Wir haben Lehre. Die sind Lehre in der Heiligen Schrift, weil sie die Gnadengabe des Lehrens haben. Aber die Schrift macht ja klar, dass jeder Christ ein Lehrer sein darf. Das heißt, in einem kleineren Maße, was durch Gnadengaben Begabte haben, in einem größeren Maße, das hat jeder Christ oder bald jeder Christ in einem kleineren Maß, sodass diese Begabten, auch diese vier Gottes oder die Verkündiger, andere anleiten können, Ähnliches zu tun, vielleicht auch manchmal direkt in ihren Fußtapfen zu folgen, mit besonderen Gnadengaben. Auf jeden Fall leiten sie die anderen an. Das können sie tun durch Anweisung, mündliche Anweisung, und das können sie tun durch Beispiel, wenn sie andere mitnehmen, auf Hausbesuchen oder Evangelisationseinsätzen und so weiter. Sie rüsten sie zu, so gut sie können. Zur Rüstung der Heiligen, zum Werk des Dienstes, dieses Werk wird also von allen Heiligen getan. Wozu dient diese Zurüstung, dieses Werk, wozu man zugerüstet wird? Das ist das Bauen des Leibes Jesu, des Leibes des Christus, des Messias. Wie wird Leib Christi gebaut? Leib Christi wird auf zweierlei Art und Weise gebaut, grundsätzlich. Ich spreche jetzt nicht von allen Methoden, sondern von zweierlei Betonung. Ein Bau, Paulus kann die zwei Bilder vom Bau und vom Leib auswechselnd oder sehr schnell abwechselnd gebrauchen. Gebrauchen wir das Beispiel eines Baus. Petrus spricht davon, dass Christen im Tempel Gottes lebendige Steine sind. Das heißt also, dass jeder Stein im Bau wächst. Nun, wenn dieser Bau lebendige Steine hätte, dann würde der Bau wahrscheinlich bald etwas anders aussehen, nicht wahr? Im Materiellen geht das nicht. Das sind dann tote Steine, die müssen so bleiben, wo sie hingelegt werden. Aber Christen, und das handhabt unser Herr, der kann das alles beherrschen, er hat das alles in der Hand. Da wackelt kein Tempel. Ja? Wenn er baut, dann ist das solide, aber jeder Stein wächst. Und in dem Maße, wie jeder Stein wächst, wie jeder Christ wächst, wächst der Bau des Leibes Jesu oder des Tempels Jesu Christi. Das heißt, es gibt inneres Wachstum. Die Gemeinde selbst wächst. Wohin, das wollen wir gleich sagen. Dann gibt es aber auch ein anderes Wachstum. Das ist das äußere Wachstum. Die Gemeinde wächst dadurch, dass neue Steine hinzukommen. Es gibt Schutthaufen von Steinen. Das Leben der Welt ist ja ein Schutthaufen nach dem anderen. Und von dort holt Gott sich durch Menschen, die er ruft, durch Menschen, die er gebrauchen kann. Von dort holt er sich Steine, schmutzige, verformte Steine, reinigt sie, formt sie, baut sie ein in sein Haus. Und so wächst der Tempel Gottes, dadurch das Neue hinzukommen. Zu bedauern ist eine Gemeinde, wo niemand sich mehr bekehrt. Da fragt man sich, was ist verkehrt? Leben bringt doch Wachstum mit sich. Nun gibt es stärkeres Wachstum in verschiedenen Stadien, das stimmt es, oder zu verschiedenen Zeiten der Geschichte. Das Wirken im Reich Gottes ist auch uns nicht geschenkt, in gleichem Maße voranzugehen. Paulus macht klar in 1. Korinther 12, dass das, was an Diensten mit Gnadengaben geschieht, die Wirkung, die Auswirkung von Gott selbst bestimmt wird. Ich möchte mal oft mehr sehen von der Gnade Gottes in meinem Dienst, aber es ist uns nicht geschenkt, das zu sehen. Später hört man dann ab und zu, und man freut sich, dass der Herr das Wort Gottes gebrauchen konnte. Und manchmal geschieht wahrscheinlich zu wenig, und da bedauern wir das und gehen dann in die Buße, in die neue Hingabe. Das braucht es auch. Aber grundsätzlich müssen wir uns damit zufrieden geben, dass es uns nicht gegeben ist, zu bestimmen, wie Gemeinde Jesu oder Reich Gottes wächst. Die Gemeindewachstumsbewegung wollte das sehen. Und es geht nicht. Da greifen wir hinein in das Werk Gottes. Nicht wir bestimmen es, ob eine Gemeinde wächst oder nicht, sondern Gott bestimmt das. Und er wird verschiedene Gründe haben dafür. Er hat den ganzen Überblick und er weiß, wo es fehlt und er weiß, was er zu tun hat. Und wir wollen ihm folgen und seinen Bestimmungen nach seinem Wort. Also, Gott bestimmt das Wachstum. Wohin geht es in diesem Wachstum? Ich muss abbrechen, wir können morgen Abend Fortsetzung machen. Ich möchte auf Vers 15 aufmerksam machen. Als solche aber, die wahrhaftig sind in Liebe, in allem wachsen mögen zu ihm, der das Haupt ist, der Christus. Jesus Christus ist das Ziel unseres Wachstums, jedes Einzelnen und als Gruppe, als Gemeinde. Alles Wirken von Anfang bis Ende, alle Tätigkeit jeder Art in dem Leibe Jesu Christi, in der Reich Gottes, im Reiche Gottes, hat ein Ziel, dass wir ähnlich werden wie Gott, dass wir Gott ähnlich werden. Und Gott hat uns Jesus gegeben in die Mitte zwischen uns und Gott, über denen wir Gott ähnlich werden, wozu wir ja am Anfang der Bibel geschaffen wurden, im Bilde Gottes. Über Jesus kommen wir wieder in die Ähnlichkeit Gottes. Werden wir Christus ähnlich, dann werden wir somit Gott ähnlich, weil er Gott ist. Das ist das Ziel aller Arbeit, das ist das Ziel des heutigen Abends, das ist das Ziel des morgigen Abends. Das ist das Ziel unserer Tätigkeit zwischen heute Abend und morgen Abend. Das ist das Ziel von Woche zu Woche, dass Menschen Jesus ähnlich werden. Und dieses Ziel sollten wir, denke ich, bewusster vor Augen haben, wenn wir für den Herrn arbeiten, beten, zeugen, verkünden, was immer wir machen, sollten wir dieses Ziel stark im Auge haben. Dann würde sich vieles erübrigen, was wir für wichtig halten, um Gottes Werk zu treiben. Dies ist ein geistliches Ziel. Es geht um Personen, nicht um das Herbeiführen von gewissen sichtbaren Strukturen oder imponierenden Anblicken von Gemeinde, sondern es geht darum, dass Menschen innerlich werden wie Jesus Christus. Nun, ich habe das Ziel als solches angegeben. Der Apostel beschreibt gewisse Stufen hin zu diesem Ziel und zeigt auch eine Abgrenzung in Vers 14. Damit wollen wir uns dann morgen abends, so der Herr will, befassen. Wir wollen jetzt zum Schluss beten und dann begebe ich die Versammlung, Bruder Hafner.